Und da es das siebente Siegel auftat, ward eine Stille in dem Himmel. Und ich sah die sieben Engel, die da stehen vor Gott. Und ihm wurden sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räucherfass. Und der Rauch des Räucherwerks vom Gebet der Heiligen ging auf von der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Stimmen und Donner und Blitze und Erdbeben.
Der zweite Schlaf. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Robert Harris. Regie Leonhard Koppelmann. Folge 9.
Oh, komm schon. Ich tu dir ja nicht so. Ja, so ist es gut. Braves Tier.
Post von Fairfax.
So sieht es aus. Wollen doch mal sehen, was er uns schreibt. Hochverehrtester und geliebter Bruder und Bischof, ich kann Ihnen erfreut und glücklich berichten,
dass ich allzeit hoffe, nach Exeter zurückkehren zu können. Zuvor möchte ich aber versuchen, das Geheimnis, welches den Tod unseres armen Bruders Thomas Lacey umgibt, zu lösen. Und ich glaube, auf dem Weg zur Lösung der Fragen ein gutes Stück weitergekommen zu sein. Ist es mir doch gelungen, den Mann ausfindig zu machen, der in der Kirche von Edicott den Gottesdienst zum Andenken an unseren Bruder so ungebührlich gestört hat. Er heißt Dr. Nicholas Shadwell und ich habe einen Vortrag von ihm gehört, in dem er in Exford die Irrlehren der alten Zeit erläutert hat. Wenn euch zu Ohren gekommen sein sollte, dass ich bei diesem öffentlichen Vortrag eine der Kirche unziemliche Rolle gespielt hätte, so seid versichert, dass alles, was ich getan habe und tue, stets in dem Bemühen um Einklang mit den Lehren unserer heiligen Kirche geschieht, sowie in dem Bewusstsein, ein demütiger Diener Gottes zu sein.
Also doch,
sieht ganz so aus.
Er hat Chadwell getroffen. Na, das kann ja heiter werden.
Gemach, lass uns erst den Rest lesen. Allerdings war mir während der Veranstaltung, die zwar keinen Anlass zur Kritik gab, aber
gleichwohl von den örtlichen Behörden aufgelöst wurde, nicht bewusst, dass dieser Shadwell ein Ketzer und als solcher gebrandmarkt ist. Das wurde erst klar, als er vor dem Hohen Richter, dem ehrenwerten Sir William Trickett, sein Haupt entblößte. Unter den Anwesenden brach daraufhin ein Tumult los, sodass sich Captain Hancock und meine Wenigkeit zu einem beherzten Eingreifen genötigt sahen.
Tretet augenblicklich von den beiden Beschuldigten zurück, sonst bekommt ihr es mit mir zu tun.
Beruhigt euch! Erinnert euch an die Worte der Bibel. Wer von euch ohne Schuld ergreife den ersten Stein.
Danke euch, Hochwürden. Und wer seid ihr?
Euer Ritter.
Ja, das war knapp. Ich dachte schon, die lünchen uns gleich hier vor Gericht.
Ehrenwerter Richter William, Sir. Wir wurden gerade alle Zeugen, dass hier vor Ort die beiden Beschuldigten bis zu ihrer Überführung nach Exeter nicht ausreichend sicher sind. Ich schlage deshalb vor, dass Sie sie mir gegen eine Kaution von 50 Pfund überlassen. Und ich kümmere mich um alles weiter.
Der hohe Richter Sir William ging auf dieses großherzige Angebot ein. Und Dr. Shadwell wurde zusammen mit seinem Sekretär, einem gewissen Quike, von Captain Hancock sogleich in sein Anwesen, die Edicott Mill, verbracht.
Wenn Sie mir noch kurz Zeit geben, unsere wenigen Habseligkeiten aus dem Gasthof zu holen, dann will ich gleich alles auf mein Maultier packen.
Priester, könnt ihr den Mann begleiten? Die Menge scheint mir immer noch unberechenbar.
Ja, reiten Sie mit Dr. Shadwell ruhig voraus. Wir beeilen uns, sie schnell wieder einzuholen.
Gut, bis gleich.
Ich werde mich gleich ebenfalls nach Edicott Mill aufmachen. Denn ich hoffe, dort so viel zu erfahren, dass es mir möglich ist, das Rätsel um Pfarrer Lacys Tod aufzuklären. Ich werde dann am Sonntag unverzüglich nach der bereits angekündigten Messe in Edicott nach Exeter zurückkehren, um ihm persönlich einen ausführlichen Bericht zu erstatten.
Ehrerbietigst, euer bischöflichen Exzellenz, gehorsamster Diener, Christopher Fairfax, Priester.
Ehrerbietigst, euer bischöflichen Exzellenz, gehorsamster Diener. Für was hält er sich? Für was hält er mich, ein Trottel, dass ich ihm das abnehme? Ich fass es nicht.
Beruhige dich, Richard, beruhige dich.
Noch ist nichts passiert. Jetzt nichts überstürzen. Du weißt, Bischof Joseph Maria von Cumberland lauert argwöhnisch auf einen Fehler von dir.
Ja, du hast recht.
Ich verstehe nur nicht, dass dieser Richter ihn nicht im Gefängnis behalten hat, sondern auf Hancock eingegangen ist.
Das verstehst du nicht? Meine Güte, Clifford, weißt du nicht, wer Trickett ist?
Ich muss gestehen, nein.
Der größte Schafzüchter in der Gegend und damit völlig in der Hand von Hancock. Wenn der ihm die Wolle nicht abkauft und ebenso den armen Züchtern von Axford, Ellicott und was weiß ich was, können die alle dicht machen.
Hancock ist wirklich sehr mächtig dort unten.
Das ist er und wie er das ist. Und dazu ein Freigeist. Unter normalen Umständen hätte ich ihn schon längst verbrennen lassen, aber das traut sich da unten bisher keiner, denn er hat mächtige Freunde und Verbündete im Land.
Er ist nur, solange seine Geschäfte gut laufen, unantastbar. Aber wehe, es geht ihm einmal schlecht.
Und da er bereits durch die neuen Importe aus Frankreich und vor allem aus Irland unter Druck steht, schielt er nach neuen Märkten.
Aber das werden wir ihm gehörig verderben.
So wahr ich Richard Pole heiße und Bischof von Exeter bin.
Dann lass uns jetzt mal überlegen, was wir als nächstes machen.
Was ich Bischof Pole nicht geschrieben habe, ist, dass ich auf dem Weg nach Ellicott Mill kurz Gelegenheit hatte, mit Dr. Chadwick zu sprechen.
Was wollt ihr von mir? Ich habe eigentlich keinen besonderen Grund, mich gerade jetzt auf ein Gespräch mit einem Vertreter unserer Kirche einzulassen.
Ich verstehe Ihren Groll, aber habe ich euch nicht zusammen mit Captain Hancock vor dem tobenden Mob gerettet?
Na gut. Ich verstehe zwar noch immer nicht, warum Sie das getan haben, aber vielleicht erfahre ich es ja jetzt.
Warten Sie. Hier in dem Tuch ist etwas, das ich Ihnen zunächst zeigen will.
Ha! Entzückend! Eine sogenannte Glühbirne. Damit und mit Hilfe der Elektrizität, die ich ja unter anderem auch Ihnen eben vorgeführt habe, hat man früher Räume beleuchtet.
In der Nähe von Ellicott Mill liegt ein altes herrschaftliches Anwesen. Dort gibt es noch unzählige andere dieser Glasapparaturen.
Interessant. Und was hat das mit mir zu tun?
Ich nehme an, ihr wisst ohnehin davon. Und ihr kennt sicher auch einen gewissen Thomas Lacey, oder? Der ist vor ein paar Tagen zu Tode gekommen und ich möchte das Geheimnis dieses Todes aufklären.
Und wie kann ich Ihnen dabei helfen?
Ich bin in den alten Kirchenbüchern auf einen Namen gestoßen. Paula Morgenstern, eine Professorin.
Der Name Paula Morgenstern steht im Kirchenbuch von Ellicott?
Sie wussten es nicht?
Lassen Sie uns davon später sprechen. Hier scheint mir nicht der richtige Ort.
Doktor!
Ja, Oliver?
Doktor, alles in Ordnung mit Ihnen? Sollen wir vielleicht eine kurze Rast machen?
Nein, ich kann mich ja, wenn wir angekommen sind, ein bisschen hinlegen.
Zum Abendessen sollte ich dann ebenfalls nach Ellicott Mill kommen. Dort würden wir Gelegenheit haben, alles genau zu besprechen. Ich ritt also zurück zur Pfarrei, um noch ein paar Sachen zu erledigen und sattelte dann kaum 2 Stunden später wieder mein Pferd.
Nun halt schon still.
Euer Pferd mag wohl den Sattel nicht hochwürden.
Vielleicht bin ich einfach noch nicht so geübt im Umgang mit Pferden.
Der Sattel drückt auf den Widerriss. Schieben Sie ihn nur ein Stück zurück, dann wird sich Ihre Mähe auch wieder beruhigen.
Danke, ihr habt recht. Und sagt Rose bitte noch, sie möge gut auf die 3. Taube aufpassen, ne? Das ist meine letzte.
Ich dachte, ihr wolltet ohnehin spätestens morgen oder übermorgen reisen.
Ich wollte Sonntag eigentlich noch die Messe lesen.
Müsst ihr bei dem Wetter wirklich heute Abend noch nach Ellicott Mill?
Ja, ich muss mit Dr. Chadwell reden. Er war der Störenfried in der Kirche.
Er wird schon seine gerechte Strafe erhalten.
Mag sein. Aber ich hoffe, vorher noch etwas über den Tod von Pfarrer Lacey zu erfahren.
Warum lasst ihr die Geschichte nicht ruhen?
Weil es... Aber Mrs. Bird, was habt ihr denn?
Verzeiht. Hochwürden ist... Es wird mir einfach alles zu viel. Erst der Tod vom Pfarrer. Dann diese Unruhe hier, der Gottesdienst. Dieser Störenfried Chadwell, die Kirchenbücher. Und jetzt, ihr glaubt ja gar nicht, wie im Dorf über euch geredet wird. Ihr hättet Lady Durston geküsst und euch mit einem Ketzer gemein gemacht. Glaubt ihr, das geht an mir alles spurlos vorüber? Und kein Wort, wie es mir, wie es Rose mal gehen soll.
Nun beruhigt euch doch. Kommt, lasst mich euch zurück in die Stube führen.
Ihr seid bald weg. Lady Durston und Captain Hancock sind unangreifbar.
Aber ich, Rose, was soll aus uns werden?
Mrs. Budd, ich habe ernsten Grund zu der Annahme, dass Mr. Shadwell recht hatte und der Pfarrer keinen Unfall gehabt hat, sondern umgebracht worden ist.
Das ist so schrecklich.
Und ich glaube auch, das Motiv zu kennen.
Ja?
Die Kirchenbücher.
Aber warum?
Pfarrer Lacey fürchtete, dass irgendjemand, ich weiß nur noch nicht wer, sie vernichten wollte. Und er wollte das verhindern. So viel steht für mich schon mal fest. Und ich habe auch schon einen Verdacht, wer es auf die Bücher abgesehen hat.
Bringt euch nicht auch noch in Gefahr.
Ich muss euch jetzt etwas sehr Persönliches fragen. Ihr könnt mir glauben, dass es mir sehr unangenehm ist, aber es ist wichtig.
Fragt nur.
Hattet ihr, ich meine der Pfarrer und sie, hat es da eine tiefere Beziehung gegeben?
Wie meint ihr das?
Nun, Captain Hancock hat so etwas angedeutet und wenn dem so war, dann könnte der Pfarrer damit in einer schwierigen Situation gewesen sein.
Ja, ich verstehe. Ja, natürlich. Gut. Ihr müsst wissen, ich war verheiratet. Drüben. In Nezakam. Mein Mann starb, dann wurde mir die Stellung hier vermittelt. Eines Nachts ist der Pfarrer in mein Bett gekommen. Wir beide wussten, es war Sünde. Aber versteht ihr, Hochwürden, ich war eine junge Witwe. Wir waren beide einsam und allein. Wir suchten Trost beieinander. Und irgendwann bemerkte ich dann, dass ich in anderen Umständen war. Ich bin dann zurück nach Nezakam zu meiner Schwester und ihrem Mann. Sie hatten noch keinen Nachwuchs und haben Rose kurzerhand als ihr Kind ausgegeben. Doch bald holte die beiden das Fieber und ich musste Thomas bitten, dass wir Rose bei uns aufnehmen. Er beschwor mich, dass niemand wissen durfte, dass sie unsere Tochter ist. Und bis jetzt weiß es auch niemand, außer euch und dem Bischof.
Der Bischof? Bischof Poe?
Ja, er und Thomas waren in ihrer Seminaristenzeit eng befreundet. Bischof Poe hat uns dann sehr unterstützt.
So?
Ja, der Bischof meinte, es gebe durchaus häufiger solche Fälle und die Kirche würde das in der Regel diskret behandeln.
Ich verstehe.
Ihr seid noch so jung, Hochwürden. Ihr habt noch nicht viel erlebt. Ihr wisst nicht, wie das Leben außerhalb der Mauern der Kirche ist. Es kann sehr hart und grausam sein.
Agnes, ich weiß, welche Überwindung es euch gekostet hat, jetzt darüber mit mir zu sprechen. Und ich kann mir auch ungefähr vorstellen, wie hart euch der Schmerz über den Tod von Bruder Lacey getroffen haben muss. Ihr konntet ja niemandem eure wahre Trauer zeigen. Trotzdem muss ich euch noch eine Frage stellen.
Und die wäre?
Hat der Pfarrer jemals erwähnt, dass man ihn unter Druck gesetzt hat?
Nein, Hochwürden.
Könnte es nicht noch einen anderen Menschen gegeben haben, der vielleicht doch davon gewusst hat?
Gewiss nicht. Das hätte er mir gesagt. Ganz sicher.
Dann will ich nicht weiter in euch dringen. Ich muss mich jetzt eilig auf den Weg machen, sonst wird es zu spät. Aber morgen bin ich sicher wieder zurück.
Und ich sah den Himmel aufgetan. Und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme. Und er war angetan mit einem Kleide, das mit Blut besprengt war. Und sein Name heißt das Wort Gottes.
Was sich von nun an in den nächsten Stunden bis einschließlich des nächsten Tages ereignen sollte, hätte ich mir in meinen schlimmsten Albträumen nicht ausmalen können. Es regnete wie die meiste Zeit der knappen 4 Tage, die ich bis dahin in Ethical St. George verbracht hatte, und die Feuchtigkeit kroch mir sofort unter mein Cape. Ich hatte erst wenige Meter auf meiner May zurückgelegt, als ich auf dem Kirchhof eine mir bekannte Person entdeckte.
Ah, der Wiener Offizier. Ja.
Scheiße, Quike. Was tun Sie da?
Oh, Hochwürden. Ich hatte gehofft, es würde Sie nicht stören, wenn ich hier zwischen den alten Gräbern nach ein paar Heilkräutern suche.
Tut, was ihr nicht lassen könnt. Aber ich wähnte euch zusammen mit dem Doktor in der Mühle.
Da komme ich gerade her. Ich wollte nur kurz die Zeit vor dem Abendessen nutzen, denn der Doktor hat sich noch einmal hingelegt. Es hat ihn ja alles doch sehr mitgenommen und er braucht jetzt ein wenig Ruhe.
Weiß Captain Hancock, dass ihr hier seid?
Er hat mir erlaubt, hierher zu reiten. Ist ja nur ein ganz kurzer Weg. Ich wollte nur schnell schauen, ob ich einige Kräuter bekomme, um dem Doktor später einen kräftigen Aufguss zu machen.
Ihr seid in solchen Dingen bewandert?
Ein wenig. Seit mein Bein schlimm ist, habe ich mir das eine oder andere beigebracht. Vor allem, um mir selbst zu helfen.
Euer Bein?
Eine Nachlässigkeit. Einen Dorn, den ich zu spät behandelt habe. Ach, die Wunde will nicht recht verheilen und behindert mich von Zeit zu Zeit.
Oh, das tut mir leid.
Hochwürden, jetzt habe ich euch so lange aufgehalten.
Keine Ursache. Ich war ohnehin gerade auf dem Weg zu Ihnen nach Etiquette Mill.
Wie wunderbar. Darf ich euch begleiten? Ich habe mein Maultier dort angebunden. Moment. Ihr habt ja schon gesehen, auf diesen schlammigen Wegen ist es fast so schnell wie euer Pferd.
Sagt, wie lange seid ihr eigentlich schon im Dienst des Doktors?
Seit ich denken kann. Hü. Dr. Shadwell war schon Vorsitzender der Gesellschaft für Altertumsforschung, als ich zu ihm kam und sein Sekretär wurde. Wir haben den Band mit den englischen Denkmälern dann gemeinsam erarbeitet, den ihr die Güte hattet, zu meiner großen Überraschung, bei eurer Ankunft in Exford zu erwähnen, Hochwürden.
Warum Überraschung?
Weil ich sicher war, dass alle Exemplare damals verbrannt worden waren.
Ach so. Verzeiht, wenn ich so direkt frage. Wie kommt es eigentlich, dass sie nicht das Brandmal des Kitzers tragt?
Die Hohe Kommission, Gott schütze die Seelen und Leben ihrer Mitglieder, entschied damals, die in ihren Augen Hauptschuldigen der Altertumsforschung zum Tode auf dem Scheiterhaufen zu verurteilen.
Nein, ich dachte...
Doch, was dachtet ihr? Aber wartet ab. Die weniger stark belasteten Mitglieder wurden zu 30 Peitschenhieben und zur Brandmarkung verurteilt. Und die, die sich am wenigsten schuldig gemacht hatten, nur zu den Peitschenhieben.
Aber...
Genau. Ich weiß, was ihr sagen wollt, Hochwürden. Richtig. Dank der unendlichen Güte und Weisheit seiner Exzellenz, unseres Bischofs Richard Pole, der Himmel sei gepriesen und schütze ihn, wurde die Strafe abgemildert. Niemand wurde verbrannt. Das blieb den Schriften vorbehalten. Und die weniger stark belasteten Mitglieder, so wie ich, wurden lediglich ausgepeitscht. Was, wenn Sie gestatten, Hochwürden, gleichwohl eine sehr heftige Strafe war.
Als Kind habe ich das einige Male mit ansehen müssen.
Dann wissen Sie ja, wie es war. Und vielleicht auch, dass der arme Mr. Howard es nicht überlebt hat. Gott sei seiner sündhaften Seele gnädig. Es gab auch eine Gruppe, deren Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde.
Und Sie blieben auch danach bei Mr. Shadwell?
Ja, in der Erkenntnis und Einsicht, dass unsere Tätigkeit frevelhaft gewesen war, erwirkten wir die kirchliche und behördliche Erlaubnis, nun im Gegenteil unser Wissen in den Dienst der Aufklärung und Erziehung der armen Bevölkerung zu stellen und vor den Irrlehren der alten Welt zu warnen. Ja, wo ihr... Hochwürden mich so offen gefragt und ich euch so offen geantwortet habe, erlaubt mir meinerseits eine ebensolche Frage.
Gewiss. Nur los.
Wie ihr eben auf dem Weg nach Etiquette Mill mit Dr. Shadwell gesprochen habt, womit habt ihr ihn so echauffiert? Letztendlich geht es mich nichts an. Aber er war noch, als wir dort ankamen, so aufgeregt, dass ich mich ernsthaft um ihn sorge. Weshalb ich ihm auch einen Beruhigungstee machen wollte und hierher zum Kräutersammeln gekommen bin.
Da gibt es kein großes Geheimnis. Ich habe ihm nur kurz von Thomas Lacey erzählt.
Ja, ich erinnere mich, den Namen sollte ich ihm ausrichten.
Und dass ich in den Kirchenbüchern auf den Namen Morgenstern gestoßen bin.
Morgenstern? In den Kirchenbüchern?
Dr. Shadwell hat euch nichts von unserem Gespräch erzählt?
Doch, doch, hat er, natürlich. Aber ich dachte nur, es müsste ihn etwas anderes beschäftigt haben. Ich dachte, er hätte das schon vorher einmal von Lacey gehört.
Nein, das schien mir ganz und gar nicht so. Aber sagt, warum habt ihr zuerst abgestritten, dass ihr Lacey kennt? Ihr und der Doktor.
Bitte versteht, Hochwürden Fairfax. Als ich euch in Exford zum ersten Mal begegnete, wusste ich ja nicht, dass ihr einer von der Sorte Geistlicher seid, der man trauen kann. Den Namen Thomas Lacey kannte ich durchaus, auch wenn ich ihm nie persönlich begegnet bin.
Ach was. Ungewöhnlich, findet ihr nicht? Wo ihr doch sozusagen Shadwells Schatten seid.
Ganz so ist es nicht. Ich bin zwar sein engster Vertrauter, aber es gibt immer wieder dringende administrative Dinge, die ich übernehmen muss und die verhindern, dass ich den Doktor auf jeden seiner Ausflüge begleite. Ich weiß wohl, dass Shadwell öfter in Etiquette gewesen ist und auch, dass er kürzlich zu Lacys Totenfeier wollte. Aber ich konnte ihn auch dazu nicht begleiten. Wir hatten nämlich schon bei einer unserer letzten Veranstaltungen solche Probleme wie jetzt in Exford. Und ich musste an dem Tag dort unsere Apparaturen auslösen.
Kommt das öfters vor?
Leider. Die Behörden rollen uns in letzter Zeit immer neue Steine in den Weg. Ob schon ja an dem ehrbaren Charakter des Vortrags gar kein Zweifel besteht.
Müssten wir nicht schon gleich da sein?
Ja, seid ihr denn nicht schon mal in der Mühle gewesen?
Nein.
Ganz nettes Gehöft. Ich kannte die ganze Gegend hier bisher eigentlich nicht besonders gut.
Und ich hätte schwören können, dass ihr vielleicht doch schon in Etikett gewesen seid.
Wie kommt ihr darauf?
Weil ihr offensichtlich wusstet, dass und wo man dort Heilkräuter findet.
Ach, Hochwürden. Diese armseligen Dörfer im Westen Englands gleichen sich doch wie ein Ei dem anderen. Aber ich weiß auch, worauf ihr eigentlich hinaus wollt. Ja, ihr habt recht. Ich war vor ewigen Zeiten hier schon mal. Am Teufelsstuhl, als ich den Turm gezeichnet habe, für den euch bekannten Band der Altertümer. Aber da war ich nur ganz kurz in Etikett und ob Pfarrer Lacey schon da war, weiß ich nicht mehr.
Ihr seid wirklich sehr gewandt und scharfsinnig, Mr. Quiet.
Und ihr, Hochwürden, würdet, mit Verlaub, einen guten Inquisitor abgeben.
Da seid ihr ja endlich. Lady Durston droht schon zu verhungern. Mr. Quark, ihr Herr Doktor scheint auch wieder ganz gut beisammen zu sein. Der Schlaf hat ihm offensichtlich gut getan.
Ruhig, Mann, ruhig.
Castor, Pollux, Argos, Ruhe. Hört ihr nicht? Verdammte Bando, Ruhe, sag ich. Argos. Ist ja gut, mein Lieber. Ist ja gut. Entschuldigt, Sie sind in letzter Zeit wie verrückt. Ich glaube, hier schleicht gerade ein Wolfsrudel herum.
Du meinst doch hoffentlich nicht mich. Das wäre selbst für dich zu charmant. Und eine Wölfin zu zähmen, das wird selbst dir nicht gelingen.
Meine Liebe, was macht dich da so sicher?
Trotzdem schön, dass ihr da seid, Christopher.
Milady, es tut mir leid.
Ach, ganz so schlimm, wie John sagt, ist es mit meinem Hunger nicht. Aber ich gestehe schon gerne. Nach diesem Tag steht mir der Sinn durchaus nach Gin und einem guten Essen.
Seht ihr?
Nun kommt schon rein. Sonst werde ich wirklich noch zur Wölfin.
Euer Ladyschaft, Captain, Hochwürden, bitte seien Sie so gut und entschuldigen Sie mich. Ich glaube, ich habe meine Kraft heute doch ein wenig überschätzt. Die Anstrengungen sind für meinen geschwächten Körper doch zu viel gewesen. Ich möchte mir jetzt noch einen Aufguss aus den Kräutern hier machen und dann nur schlafen. Wenn ihr die Güte hättet, Captain, einen eurer Diener mit etwas heißem Wasser zu schicken?
Sicher, Mr. Quark.
Es ist doch nichts Ernstes, Oliver.
Nein, nein, nur ein Unwohlsein. Morgen sollte ich wieder ganz hergestellt sein, hoffe ich.
Ich schicke gleich jemand.
Vielen Dank und gute Nacht.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Gute Nacht,
Mr.
Nacht. Quark.
Und auf einer weißen Wolke saß einer, der hatte Macht über das Feuer und sprach: Schneidet die Trauben vom Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Und der Engel schnitt die Trauben der Erde und warf sie in die große Kelter des Zorns Gottes. Und die Kelter war draußen vor der Stadt getreten. Und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der Pferde durch 1600 Feldwegs.
Bevor wir den ersten Schluck nehmen, Hochwürden, dürfte ich euch vielleicht um ein Tischgebet bitten?
Ihr überrascht mich, Captain Hancock. Ich hielt euch eher für einen Ungläubigen.
Ich glaube nicht an eure Kirche, Sir, wie ich schon einmal anlässlich des Abendessens bei der Lady hier erklärt habe.
Ja, mehr als ausführlich.
Euren Gott achte ich aber wohl. Sehr wohl.
Lass uns, o Herr, immer gedenken all der armen Brüder und Schwestern und ihrer Bedürfnisse und segne diese Speisen und unsere Tafel. Amen.
Amen. Amen.
Nun, Mr. Shadwell, was glaubt ihr? Wenn wir morgen zum Teufelsstuhl gehen und anfangen, dort zu graben, was werden wir alles finden, außer Knochen und diesen Gläsern?
Das kann man unmöglich vorhersagen, Sir.
Wieso? Sie gehen doch sicher davon aus, dass sich da unter dem Turm irgendwo ein gewaltiger unterirdischer Raum befindet. Vielleicht eine Tunnelanlage.
Wer kann das sagen? Mag sein, aber wissen?
Der zweite Schlaf. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Robert Harris. Folge 9. Mit Christopher Fairfax, Max Mauf, Lady Sarah Durston, Anna Thalbach, Agnes Butt, Steffi Kühnert, John Hancock, Martin Brambach. Dr. Nicholas Shadwell, Mechthild Grossmann. Oliver Quaig, Fritzi Haberland. Richard Pohl, Bernhard Schütz. Clifford Perry, Sascha Nathan. Junger Vorleser der Offenbarung, Enno Lunke. Und vielen anderen. Und mit dem Experten Tristan Hawks, Trend- und Zukunftsforscher beim Zukunftsinstitut Frankfurt und Wien. Besetzung Leon Hase. Wortaufnahme Christian Bader, Alexander Notny, Ursula Potyra und Melanie Inten. Montage und Mischung der Gesamtproduktion Mike Weißzack. Regieassistenz Susanne Schütz. Regie Leonhard Koppelmann.
Das größte Problem, das ich momentan sehe, das eben zu einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenbruch führen könnte, ist eigentlich den Diskurs und die Problematik über die Frage der Information. Also wer hat die Deutungsmacht? Wer hat Recht? Gibt es eine gemeinsame Wahrheit oder kann man alles eigentlich immer endlos, ja, also in einzelne kleine Teile zerlegen, bis irgendwie die gesamte Welt keinen Sinn mehr macht? Und das sehen wir ja im Netz doch sehr stark, natürlich vor allem auf den sozialen Medien, aber natürlich auch auf Google und so weiter, dass es immer mehr Leuten gelingt, sehr abstruse, kleine, schwierige und auch durchaus inkorrekte Meinungen zu vertreten und groß nach draußen raus zu posaunieren und dann so ein kleines Lager zu bilden, weil natürlich die Algorithmen im Netz, vor allem zum Beispiel auf Facebook, natürlich so etwas belohnen. Meinungsdissens ist zu einem gewissen Grad natürlich sehr gut für den gesellschaftlichen Diskurs, aber nicht, wenn er mit dem Ziel praktiziert wird, eigentlich einfach nur Lager zu bilden. Und das merken wir jetzt sehr stark in den ganzen Verschwörungstheorien, die rauskommen. Kurzum muss man sagen, dass einfach die Komplexität der Welt und das, was wir über die Welt wissen, auch durch die Wissenschaft, immer komplexer und für viele Leute eben auch komplizierter wird und sich die Menschen dann nach einfachen Antworten sehnen. Und diejenigen, die ihnen diese leichten Antworten geben, die haben natürlich leichtes Spiel, nur das Problem ist natürlich, auf die schwierigen Fragen unserer Zeit gibt es keine leichten Antworten. Und das heißt, egal welche Krise dann eigentlich auch kommen mag, wenn der Diskurs nicht funktioniert und wenn wir nicht den richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt zuhören, dann könnten wir so etwas wie Global Warming ganz einfach vergurken oder auch die Frage von, wie das mit der künstlichen Intelligenz ist. Also insofern sehe ich über diesen ganzen verschiedenen möglichen Krisen die große Frage des gesamtgesellschaftlichen Diskurses und wie wir den in Zukunft hinkriegen. Die Folgen in so einem Szenario wären, dass wir, wenn eine Krise auf uns zukommt, und es werden noch viele Krisen auf uns zukommen, so lange damit beschäftigt sind, unsere gesamtgesellschaftliche Wahrheit auszurichten, dass wir die Krise dann nicht mehr in den Griff bekommen. Also zur Konsequenz hat es eigentlich, dass wir extrem krisenunresilient werden und das wäre sehr schlecht. Die Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, sind eigentlich solche, dass wir endlich akzeptieren, dass die Probleme der Zukunft global und digital sein werden und somit eine Institution schaffen, so wie eine Digital-UN, die Spielregeln festsetzt, mit denen wir dann in Richtung Zukunft gehen können in unserem gesellschaftlichen Diskurs. Mein Name ist Tristan Hawks und ich bin Trend- und Zukunftsforscher beim Zukunftsinstitut.
Produktion HR2 Kultur mit dem Hörverlag München 2020. Redaktion Hans Sarkowitsch.